Hallo, mein Name ist Friedrich und ich lese heute den Predigttext aus Markus 2, Vers 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus zurück nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn, sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu den Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt.
Ich grüße euch auch ganz herzlich heute zum Gottesdienst in der Fastenzeit, also in der Zeit vor Ostern, wo wir uns besonders mit dem Thema auseinandersetzen, zum einen, wie wir Gott begegnen können und wie wir für unsere Freunde beten können. Und wir haben dazu eine Aktion gestartet. Wir vier heißt diese Fastenaktion. Das bedeutet nicht, dass wir irgendwie auf vier Lebensmittel verzichten oder vier Biersorten oder so, sondern wir vier besteht aus zwei Teilen. Zum einen fokussieren wir uns auf Stille. Warum dann wir vier? Nun, wir und die Trinität sind vier. Und zum anderen fokussieren wir uns auf drei Menschen in unserem Leben besonders, die entweder uns nahestehen, die Not sind oder die neu in unserem Leben sind. Und letzte Woche habe ich viele Gespräche mit Leuten von euch geführt darüber, wie das so läuft. Viele sagen, ja, es ist unfassbar schwer, mit diesem stille Gebet wirklich stille zu werden. Das fällt mir schwer. Andere sagen, ich habe so viele Leute im Kopf, ich kann mich gar nicht auf drei Leute konzentrieren, für die ich jetzt besonders beten möchte. Eine Frau erzählte mir, dass sie eine ganz praktische Erfahrung gemacht hat, die ich kurz mit euch teilen will, die ich total ermutigend fand. Sie hat eine 92-jährige Freundin, die ihr nahe steht, die sie aber leider nicht so oft sieht und also nur mit ihr telefoniert. Und als sie das letzte Mal telefonierten in der Woche, erzählte ihr diese alte Frau, dass sie keine Luft bekommt, dass es ihr einfach sehr schlecht geht und dass sie so innerlich sehr angespannt ist. Und geistesgegenwärtig holte diese Frau ihr Wir-Vier-Heftchen raus. Wenn ihr das schon mal gesehen habt, das haben wir zu dieser Aktion ja auch ausgeteilt. Und da drin stehen so Segensworte. Also besondere Worte, die man für diese Leute sprechen kann. Und dann hat sie gedacht, naja, ich muss das ja nicht nur im Geheimen tun, ich kann dieses Segenswort auch einfach der Frau direkt am Telefon zusagen. Und als sie das dann tat, wurde diese alte Dame am anderen Ende der Leitung tatsächlich ganz ruhig, ihre Atmung entspannte sich und es tat ihr so gut, dass sie dann abends nochmal anrief und darum bat, diesen Segen nochmal hören zu dürfen. Das ist so eine kleine Begebenheit, die aber ein tolles Beispiel dafür ist, wie so gelebte Freundschaft und wie, ich sag mal, geistlich sensible Antennen einen Unterschied machen können. Ein tolles Beispiel, wie unsere innere Haltung Auswirkungen hat auf das, was unsere Freunde mitunter erleben. Dass es einen Unterschied macht in ihrem Leben. Und ob wir das jetzt mit wir vier machen, in diesen 40 Tagen vor Ostern oder sonst auch, aber diese geistlichen Antennen auszurichten, das ist, ist glaube ich, ein lebenslanges Unterfangen, aber das ist total spannend zu sehen, wenn sowas mal praktisch tatsächlich was bewirkt. Auch in diesem Bibeltext, den wir gerade gehört haben, den Friedrich vorgelesen hat, sehen wir so ein Beispiel für gelebte Freundschaft und für geistliche Antennen. Diese vier Männer identifizieren sich so sehr mit dem Gelähmten, dass sie buchstäblich zu seinen Armen und zu seinen Beinen werden. Er kann sich selber nicht bewegen, er braucht diese Hilfe, dass sie getragen werden, dass sie ihn tragen. Er selbst kann sich nicht in die Gegenwart von Jesus bewegen, diesem Wunderheiler, der durch Galiläa zieht. Er ist also zu 100% auf das Mitgefühl seiner Freunde angewiesen, auf ihre Tatkraft, ihre Einsatzbereitschaft. Und dann lesen wir in diesem Text, dass es selbst für diese vier gesunden Männer, also ich nehme mal an, sie waren gesund, sonst hätten sie ihn nicht tragen können, eine große Anstrengung war, überhaupt zu Jesus zu kommen. Der Weg zu Jesus war versperrt. Das ganze Dorf war auf den Beinen, weil sich herumgesprochen hatte, dass dieser Jesus Wunder tun kann. Und da will man dabei sein, wenn das passiert. Erst kurz vorher hatte er einen Aussätzigen geheilt. Und sogar der Priester im Tempel hat es bestätigt, der Mann ist anders als vorher. Deswegen sind die Chancen gut, dass es auch diesmal ein Spektakel gibt. Und tatsächlich, wir lesen dann, dass Jesus den Gelähmten heilt. Alle sind sich einig, sowas haben wir noch nie erlebt. Gott ist mitten unter uns. Das ist spektakulär. Jesus übertrifft selbst die kühnsten Erwartungen. Aber wir sehen auch, dass nicht alle happy sind mit dem, was Jesus tut. Da sind die Schriftgelehrten. Die halten Jesus für einen Gotteslästerer. Und wir werden gleich sehen, dass sie das aus gutem Grund tun. Das sind nicht einfach nörgelige Leute, die nichts Gutes finden an Jesus, sondern sie haben Recht mit dem, was sie sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so eine Geschichte liest in der Bibel. Vielleicht kennst du diese Geschichte, hast sie vorher schon mal gehört. Ich finde diese Vorstellung nach wie vor sehr bewegend, dass ein gelähmter Mann wieder gehen kann. Das macht was mit mir. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist so, dass es dann erstmal jetzt dann um diese Sündenvergebung geht. Was soll denn das hier? Also muss das sein? Markus betont hier drei Aspekte in diesem Text und da möchte ich so ein bisschen jetzt durchgehen. Und ich glaube, das gibt einen ganz spannenden Schluss vor allen Dingen für unser Leben mit unseren Freunden, für das, was gelebte Freundschaft heißt und wie wir so unsere geistlichen Antennen spitzen können. Das zum einen die Sünde des Gelähmten, zum anderen lesen wir über die Gedanken der Schriftgelehrten und dann sehen wir diesen Glauben der Freunde. Also die Sünde des Gelähmten, die Gedanken der Schriftgelehrten und den Glauben der Freunde. Man war sich damals ziemlich sicher, schwere Krankheiten sind die Folge von Sünde. Wer blind, gelähmt oder aussätzig ist, muss was Gravierendes falsch gemacht haben. Im Johannesevangelium lesen wir an einer Stelle, wie Jesus seine Jünger einmal fragt, wie die Jünger Jesus einmal fragen, andersrum: Rabbi, wie kommt es eigentlich, dass dieser Mann blind geboren wurde, der da sitzt? Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Spannende Frage. Aber das zeigt uns, das war normal. Sünde muss was mit, oder Krankheit muss was mit Sünde zu tun haben. Es war sogar vererbbar anscheinend. Und dieser Glaube an diese Verbindung wurde noch daran gestärkt, dass Menschen mit bestimmten Krankheiten nicht am religiösen und kulturellen Leben teilnehmen dürfen. Gelähmte und Aussätzige durften zum Beispiel nicht in den Tempel. Dieser Mann war mit hoher Wahrscheinlichkeit vom religiösen, vom gesellschaftlichen Leben weitestgehend abgeschnitten. Er ist hilflos, er ist moralisch geächtet und er ist ohne Zukunftsperspektive. Das ist seine Situation. Er ist der absolute Outsider. Und es gibt eigentlich keine Aussicht auf Besserung, denn wenn seine Eltern gesündigt haben, vielleicht leben die nicht mehr, vielleicht wird sich da nichts mehr dran ändern an seiner Lähmung. Was so ein bisschen dann überrascht ist, dass Jesus hier anscheinend auch so einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde sieht. Als der Gelähmte so vor ihm auf dem Boden landet, sagt Jesus ja als erstes: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und es scheint fast so auch, dass die Sache für ihn geregelt ist, dass das alles ist, was er tun muss an dieser Stelle. Und man könnte sich vielleicht wirklich fragen, warum sagt Jesus diesen Satz hier? Warum sagt er, deine Sünden sind dir vergeben? Was soll das? Spielt er damit nicht diesem religiösen System in die Karten? Er muss doch wissen, wenn er wirklich mitfühlend ist, dass dieser Mann schon genug gelitten hat. Wie kann er dieses Leid einfach ignorieren? Oder will er hier wirklich sagen, dass es einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit gibt? Natürlich, der Mann wird vielleicht so ein, zwei Sachen in seinem Leben falsch gemacht haben, aber deswegen gelähmt sein, das machen wir doch alle. Und bestimmt wäre vieles bei ihm besser gelaufen, wenn er am normalen Leben teilnehmen könnte. Er kann ja nicht mal in den Tempel und für seine Sünden opfern. Wie soll er auf einen grünen Zweig kommen? Ist er nicht Opfer seiner Umstände? Müsste ihm Jesus nicht erstmal seine Krankheit wegnehmen, damit der Mann überhaupt eine Chance auf ein gutes Leben hat? Jetzt könnte man natürlich sagen, im Rückblick auf die Geschichte ist das Haarspalterei, weil am Ende heilt er den Mann ja doch. Da kann man vielleicht auch über diesen Spruch mit der Sünde hinwegsehen. Aber es gibt ja noch diese Gruppe von den Schriftgelehrten, die können da nämlich nicht drüber hinwegsehen. Und irgendwas ist mit diesem Satz hier, was bei ihnen etwas auslöst. Damit bin ich beim zweiten Punkt, den Gedanken der Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten beschäftigten sich sehr genau mit dem jüdischen Gesetz, das war ihr Job. Und deswegen ist es logisch, dass sie hier so reagieren, wie sie reagieren, denn sie machen hier tatsächlich ihren Job. Sie prüfen, ob das, was Jesus sagt und tut, mit dem jüdischen Gesetz übereinstimmt. Es ist vielleicht so ein bisschen, wie Sie sagen, deutsch von Ihnen, dass Sie so diese Details checken, aber irgendwer muss diesen Job ja machen. Und wenn man die jüdische Schrift liest, dann liest man, dass Gott tatsächlich der Einzige ist, der Sünden vergeben kann, sonst niemand und schon gar nicht irgendein Mensch. Und das ist auch das Verrückte und dieses Konfuse an dem, was Jesus hier macht, weil Jesus sagt ja beides in einem Satz. Im Vers 10 lesen wir: Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Er sagt hier: Ich bin durch und durch Mensch. Ich, Jesus, bin 100% Mensch. Ich bin Menschensohn. Und er sagt: Gott hat mir die Autorität gegeben, um Sünden zu vergeben. Das ist eine gotteslästerliche Aussage für einen gläubigen Juden. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und Jesus kommt hier wahrscheinlich nur davon, weil er hinterher dann halt ein Wunder tut. Und dagegen kann man ja nichts sagen. Aber selbst wenn er das Wunder tut, befreit ihn das nicht von diesem Vorwurf der Gotteslästerei. Denn es gab ja schon vor ihm viele Wundertäter in der jüdischen Geschichte. Mose tat Wunder. Aber Mose hat niemals gesagt: Ich kann euch die Sünden vergeben. Elia tat Wunder, aber Elias hat niemals gesagt: Ich habe die Macht, Sünden zu vergeben. Gott hat mich beauftragt, Sünden zu vergeben. Nein, es war klar, das war Gottes Machtbereich. Und Gott hatte selbst geregelt, wie das abzulaufen hat. Für Sündenvergebung brauchte es immer ein Opfer. Es ging nicht einfach so. Man konnte das nicht einfach sagen. Nein, es musste Blut fließen. Bestimmte Reinheitsvorschriften mussten eingehalten werden. Und natürlich spielte der Tempel eine große Rolle. Und jetzt kommt Jesus hier und missachtet all diese Regeln und sprengt die Grenzen des Vorstellbaren, indem er sagt, dass er die Macht hat, Menschen Sünden zu vergeben. Und so langsam fragt man sich wirklich: Was will Jesus hier eigentlich? Was will er erreichen? Warum sagt er das? Warum redet er hier über Sündenvergebung? Welchen Punkt will er machen? Will er einfach provozieren? Will er austesten, wie weit er gehen kann? Was ist hier los? Ich habe das Gefühl, je länger man diesen Text studiert, umso rätselhafter wird er. Und deswegen hilft es vielleicht, wenn wir mal auf die dritte Gruppe schauen. Vielleicht zeigt die uns, wie wir uns zu verhalten haben oder warum er das sagt. Schauen wir einmal auf diese vier Männer oder die vier Freunde, wie sie auch oft genannt werden. Diese Männer sind ja sehr von ihrem Plan überzeugt. Sie sind so überzeugt, dass sie dafür sogar ein Dach abdecken. Wenn jemand dem Gelähmten helfen kann, dann Jesus, denken sie. Und ja, ihr Glaube scheint sich zu bewähren. Ihre Intention scheint Jesus zu gefallen. Wir lesen hier dann in Vers 5 ja diese Verbindung. Als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir wissen jetzt nicht genau, welchen Glauben er hier meint oder welche Person er hier meint. Meint er den Glauben der Freunde? Meint er den Glauben der Freunde und des Gelähmten? Wir können das nicht sagen, das ist grammatikalisch alles möglich, aber wir wissen, ihr Glaube berührt ihn. Sorry, dass die Tür immer aufgeht. Es ist kaputt, leider. Das nächste Mal lasst sie einfach aufgehen. Das wird wahrscheinlich noch 10 Mal passieren heute. Was ist das für ein Glaube, den diese Freunde haben, der hier für dieses Wunder sorgt? Eigentlich ist das doch alles diffus, oder? Also wir müssen doch davon ausgehen, dass weder die Freunde noch der Gelähmte wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Jesus erzählt allen, die irgendwie mit ihm ein Erlebnis haben, sagt ihnen nicht, wer ich bin. Redet nicht drüber. Es ist am Anfang seines Wirkens. Keiner weiß, wer er ist. Sie glauben lediglich, dass er Autorität hat, dass er Wunder tun kann, dass er vielleicht ein großer Lehrer ist. Das ist alles. Und man könnte sogar sagen, dass diese Männer hier einen beinahe archaischen, fast magischen Glauben haben. Das ist nicht der reflektierte Glaube zum Beispiel von einem Paulus, von dem wir dann später lesen in den Briefen. Sie glauben weder an den Tod noch an die Auferstehung. Sie glauben nicht daran, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Das wissen sie alles nicht. Der Gelähmte spricht hier auch nicht das apostolische Glaubensbekenntnis und anschließend sagt Jesus: Jupp, war alles drin, was ich hören muss. Und wo wir jetzt gerade dabei sind, deine Sünden sind dir vergeben und du darfst wieder gehen. Nichts davon ist der Fall. Es ist nicht mal die Grundvoraussetzung, trifft hier ein, dass er um Sündenvergebung bittet. Er tut keine Buße. Jesus vergibt einfach die Sünden, ohne zu fragen. Und das ist ein Glaube, der ist im wahrsten Sinne des Wortes unorthodox. Gotteslästerung. Was sieht Jesus hier also bei den Männern? Weil irgendwie muss es ja diesen Zusammenhang geben. Und ich habe da eine Vermutung. Indem diese Männer Jesus aufsuchen, ihren Freund zu Jesus bringen, sagen sie eigentlich etwas Unvorstellbares. Sie sagen: Wir wissen alle, es gibt eigentlich keinen Weg am Tempel vorbei. Wir wissen alle, dass allein der Priester die kultische Autorität hat, Sünden zu vergeben, dass der Priester allein die Autorität hat, jemanden für gesund zu erklären. Und wir haben auch so das dumme Gefühl, dass der Gelähmte vielleicht selber schuld ist an seiner Lähmung. Irgendwas muss da vorgefallen sein. Und trotzdem glauben wir und hoffen wir, dass Gott gnädig ist, dass er etwas tut, wer auch immer er ist, aber er wird etwas tun. Etwas, was außerhalb unserer kulturellen, religiösen, logischen Grenzen liegt. Und Jesus scheint der Mann zu sein, der das irgendwie umsetzen kann. Die Chancen sind minimal. Die Chance, sich zu blamieren, ist wahnsinnig hoch. Die Chance, dass sie einen Rüffel von den Schriftgelehrten bekommen, ist nicht zu unterschätzen. Und da gibt es ja noch den Hausbesitzer, dessen Dach sie abdecken. Der wird vielleicht auch eine Rechnung für sie haben. Und trotzdem, sie geben die Hoffnung nicht auf. Sie werden zu den Armen und zu den Füßen ihres hoffnungslosen Freundes. Sie ignorieren die Regeln. Und indem sie die Regeln ignorieren, sagen sie automatisch etwas über Gott. Sie sagen: Unser Gott ist größer als kulturelle und religiöse Regeln. Unser Gott ist größer als die kleine Box, in die wir ihn gesteckt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es exakt dieser Glaube ist, den Jesus hier sieht. Dass das der Glaube ist, der den Schriftgelehrten fehlt. Seht ihr, für die Schriftgelehrten, die alles richtig machen, ist Gott jemand, der vor allen Dingen Interesse daran hat, dass das Gesetz bis aufs letzte Komma eingehalten wird. Das letzte Jota, wie das im Hebräischen heißt. Was sie aber nicht verstehen können, ist, dass die Tatsache, dass alle ihre Regeln, die sie einhalten, keinen lebendigen Glauben schaffen können. In ihrem Leben gibt es keinen Ort für Überraschung, keinen Ort für Wunder. Und natürlich tritt Jesus ihnen hier unangenehm auf die Füße, aber das macht er absichtlich. Er sagt hier, liebe Schriftgelehrte, euer Regelwerk in allen Ehren, aber das reicht nicht aus. Gott möchte mit euch eine lebendige, eine direkte Beziehung. Gott möchte, dass ihr von ihm das Unmögliche, das Undenkbare erbittet und erwartet. Gott möchte, dass ihr Dächer abdeckt, um zu ihm zu gelangen. Ihr sollt nicht erst klingeln, ihr sollt nicht warten, bis die Menge weg ist. Ihr sollt nicht höflich durch die Eingangstür gehen, vielleicht später wiederkommen, weil das Haus zu voll ist. Gott möchte, dass wir die Dächer abdecken. Lass uns mal für so einen Moment stoppen und diesen Gedanken etwas tiefer sacken lassen. Stell dir doch mal ganz persönlich selbst die Frage, was könnte es für dich, was könnte es für das Leben deiner Freunde, deiner nahen Menschen bedeuten, wenn du so einen leidenschaftlichen Glauben hättest, der Dächer abdeckt? Was bedeutet es für deine Freunde, dass du eine radikale Hoffnung hast, eine radikale Liebe und radikale Inklusion lebst? Dass du Freundschaft nicht nur nach Vorschrift lebst, nach Etikette, nach den Regeln, sondern dass du die Regeln sprengst. Vielleicht würde das heißen, dass du deine Prinzipien hinterfragen musst, von richtig und falsch, von drinnen und draußen. Vielleicht musst du neu durchbuchstabieren, was Hoffnung und Liebe für Menschen bedeutet, für die du vielleicht die Hoffnung aufgegeben hast. Vielleicht bedeutet das, dass du ganz neu lernen musst, die Herausforderung deiner Freunde zu verstehen, sie zu deinen Herausforderungen zu machen. Und zwar besonders dann, wenn sie gelähmt sind. Wenn sie deine Arme brauchen, deine Beine brauchen. Der Apostel Paulus schreibt tatsächlich einige Jahre vor Markus einen radikalen Satz über Gesetz und Gnade. Paulus war selber so ein Schriftgelehrter. Der kannte jeden Buchstaben des Gesetzes. Und Paulus versteht irgendwann, dass Jesus völlig anders denkt. In Römer Kapitel 8, Vers 2 sagt er, wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Und er sagt dir im Grunde, dass das alte Gesetz den Tod bringt. Da ist kein Leben drin. Das alte Gesetz macht uns unbeweglich. Es lähmt uns. An einer anderen Stelle sagt er, dass das alte Gesetz lediglich dazu gedient hat, uns unsere Grenzen aufzuzeigen. Uns zu zeigen, dass wir etwas völlig anderes brauchen. Dass wir Gnade brauchen, dass wir Liebe brauchen, dass wir Jesus als den, der Grenzen sprengt, brauchen. Wir brauchen das Evangelium, um Grenzen zu überwinden, um outside of the box zu denken. Jesus schafft einen Glauben, der Blinde sehen lässt, der Lahme gehen lässt. Ein Glaube, der Menschen vom Rand der Gesellschaft holt und in die Mitte stellt. Es gibt einen unglaublich interessanten Text im beim Propheten Jesaja, im 33. Kapitel. So eine Prophezeiung, ein Blick in die Zukunft. Wir lesen in Jesaja 33, der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns. Seine Taue hängen lose, sie halten den Mastbaum nicht fest und die Segel spannen sich nicht. Dann wird viel Beute ausgeteilt werden und auch die Lahmen werden plündern. Und kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach. Denn das Volk, was darin wohnt, wird Vergebung der Schuld haben. Es ist ein fantastisches Bild, was Jesaja hier hat für Vergebung, für Gottes Gnade, für seine unfassbare Liebe. Er vergleicht Gottes Gnade, er vergleicht Gott mit einem Boot. Ein Boot, was alle Abwehrmechanismen ausschaltet. Die Segel hängen lose, der Mastbaum steht nicht fest, das Schiff kann nicht losfahren. Und Gott setzt diese Abwehrmechanismen des Schiffes freiwillig außer Kraft, damit wir ihn plündern können, sagt dieses Bild. Gott lässt sich plündern, und zwar nicht nur von den starken Piraten, nein, er macht alle Mechanismen der Abwehr so klein, dass selbst die Lahmen ihn plündern werden, steht hier in Jesaja. Seine Gnade wird damit zu seinem eigenen Todesurteil. Das Schiff ist nicht mehr zu retten. Und seht ihr, darum spielt dann auch die Sündenvergebung bei Jesus so eine große Rolle. Jesus möchte hier natürlich zeigen, dass unsere Beziehung zu Gott Priorität hat. Es ist wichtiger als unser körperliches Wohlbefinden, sagt er hier. Das ist ein schwerer Satz. Er sagt, dass wir alle Sündenvergebung brauchen. Darum feiern wir zum Beispiel diesen Aschermittwochsgottesdienst vor einigen Wochen. Darum steht da hinten noch so ein bisschen getarnt unser Beichtstuhl, wo man seine Beichte drin ranschreiben kann. Wird keiner zuhören, aber schreiben kann man sie. Aber Jesus denkt hier größer als das. Er will nicht nur unsere Beziehung zu Gott herstellen, er will uns auch eine neue Grundlage für alle unsere Beziehungen geben. Egal ob nah, ob Not oder neu in unserem Leben, wir dürfen gemeinsam Gottes Gnadenboot plündern. Ein kluger Mann, James Allison, und ihr findet das Zitat sehr klein, aber fein gedruckt auf eurem Zettel, schreibt in seinem Buch On Being Liked über die Kraft von Vergebung. Vergebung ist ein fortlaufender Prozess. Wieder und wieder sich so zu verhalten, als ob es den Tod nicht gibt. Was auch bedeutet, dass wir uns nach und nach denen entgegenstellen, deren Sein noch immer vom Tode abhängt. Und wir laufen Gefahr, von ihnen verfolgt und vielleicht sogar getötet zu werden. Wenn das wahr ist, dann befinden wir uns in einem gefährlichen Abenteuer, bei dem wir uns selbst erlauben, zur Vergebung zu werden. Als Imitation dessen, der sich für uns hingegeben hat, lange bevor wir wussten, dass wir Vergebung brauchen. Das bedeutet nicht, dass wir anderen moralisch überlegen sind, denn wir trennen uns nicht von denen, die in Gewalt verstrickt sind, sondern wir bleiben ihnen nah. Wir bewohnen ihr Universum, wir sind Teil ihrer Welt, aber nicht von ihrer Welt. Wir sind weise wie die Schlange und unschuldig wie eine Taube, und indem wir keine Angst mehr haben, etwas zu verlieren, sind wir immer bereit, uns zu opfern, anstatt gemeinsame Sache mit Gewalt zu machen. Dieses Prinzip, was James Allison hier in seinem Buch beschreibt, dieses Prinzip des Glaubens daran, dass wir ausbrechen können aus diesem ständigen Verurteilen, aus diesem ständigen Prinzip von Gewalt und Gegengewalt. Dieses Prinzip von Hoffnung, wo Hoffnungslosigkeit ist, das sieht Jesus hier bei diesen vier Freunden, die den Gelähmten vor seine Füße legen, die sich so sehr mit ihm identifizieren. Jesus sieht bei ihnen, dass sie sich dem Tod buchstäblich entgegenstellen, denn so ein Gelähmter lebte noch kürzer als die Gesunden. Und damit sieht Jesus bei ihnen eine Eigenschaft, die ihn später ans Kreuz bringt. An mich ist das eine sehr wichtige Ermahnung. Es ist eine Erinnerung daran, dass auch Menschen, die vielleicht nicht nach meinen Maßstäben leben oder nicht exakt die richtigen Glaubenssätze sagen, die ich hören möchte, dass auch diese Menschen große Evangeliumstaten tun können. Immer dort, wo jemand zur Imitation des gnädigen Gottes wird, der uns vergibt, bevor wir überhaupt wissen, dass wir Vergebung brauchen, wird ein Gegenpunkt gesetzt. Wird Stopp gesagt. Wird gesagt, ich reiß hier dieses Dach auf, auch wenn ich nicht weiß, was dahinter ist. Wir können uns diesem starren und leblosen Gesetz von Gewalt und Tod entgegenstellen. Und Paulus kann darum auch an einem anderen Brief diesen berühmten Satz sagen, Tod, Wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde, und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Das ist die Grundlage für Freundschaft, für Beziehungen. Das ist die Grundlage für jedes Gebet, was wir für unsere Freunde sprechen. Für jedes Gebet, wo wir sie integrieren. Freundschaft bedeutet, ich mache ihre Anliegen zu meinen Anliegen. Es bedeutet, dass ich dort Hoffnung und Zuversicht verströme, wo sonst Hoffnungslosigkeit Überhand gewinnt. Es bedeutet, dass ich da integriere, wo andere ausgrenzen, dass meine klaren Linien von drinnen und draußen immer mehr verschwimmen. Freundschaft bedeutet, dass ich Segen in das Leben von Menschen spreche, die gedanklich, vielleicht auch körperlich, noch in diesen Fängen des Todes stecken. Atemlos, vielleicht. Freundschaft bedeutet, dass ich dort vergebe, wo diese ewige Leier von Gewalt und Gegenwalt keinen Ausweg mehr gibt. Und Freundschaft bedeutet im Grunde, dass ich auch zu so einem Boot werde, was geplündert werden darf, was seine Verteidigung runterklappt. Wo ich mich ausrauben lasse, Gnade um Gnade. Und man kann das vielleicht alles in einem Satz so zusammenschließen. Wenn Jesus diesen Gelähmten hier sieht, dann weiß er genau, der braucht mehr als die Veränderung seiner Umstände. Er braucht Vergebung. Er braucht aber auch eine komplette Bewusstseinsveränderung. Er muss verstehen, dass die Macht des Todes genommen ist. Dass der Tod besiegt ist, dass er seinen Stachel verloren hat. Amen.